Wenn ich also darauf blicke, was stört denn die Menschen? Du hast gesagt, ne, wir müssen das ausdrucken und wir müssen irgendwie aufs Amt gehen und so weiter. Dann siehst du, dass wir da eigentlich ganz wenig mit Digitalisierung lösen, sondern wir lösen das über die Frage, wie schaffen wir einen handlungsfähigen Staat? Dann brauchen wir Bürokratie, Vereinfachung, Abbau, Prozessoptimierung.
Gleichzeitig müssen wir aber auch mal ein bisschen innovativer wieder nach vorne schauen. Wie schafft man es, so eine Balance in der Politik dann auch wirklich umzusetzen?
Dass Stabilität, und das ist ja das, was viele auch wollen, nicht durch Stillstand gewonnen werden kann, sondern dass es darum geht, mit den Menschen zusammen eine gute Zukunft zu entwickeln. Wirtschaftliche Stabilität, gesellschaftlicher Zusammenhalt, aber auch Innovationskraft.
Ihr habt ja euch da vorgenommen, den Menschen in Rheinland-Pfalz das besser auch zu machen, also transparenter, sie da auch einzubinden. Wie macht ihr das konkret? Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemachern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Ja, und dafür sprechen wir heute mit einem Mann, der wirklich an der Schnittstelle zwischen politischer Strategie, Regierungsarbeit und gesellschaftlicher Transformation arbeitet. Er hat sehr, sehr viele Jahre hinweg zentrale Funktionen in Rheinland-Pfalz ausgefüllt, als Staatssekretär, Stratege, politischer Berater, alles dabei. Und seit Juli 2024 ist er der neue Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Ich freue mich sehr, zum zweiten Mal in unserem Podcast, Dr. Fedor Rose. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung, denn wir sind nicht im Studio. Beim letzten Mal hast du den Weg nach Düsseldorf gemacht. Heute haben wir den Weg hier ins schöne Mainz gefunden. Und ich habe gerade festgestellt, ist schon ein bisschen länger her, dass ich hier war. Natürlich zum Rosenmontagsumzug. Wie sollte es anders sein?
So gehört sich das.
Genau, als Saarländer muss man ja einen Grund haben, hierher zu kommen. Ne? Von daher, den einen musste ich mir jetzt nehmen lassen. Wir machen deshalb auch nur eine ganz kurze Vorstellung an der Stelle. Ich habe gesagt, was deine aktuelle Rolle ist. Du hast Volkswirtschaftslehre studiert in Frankfurt, deine Promotion in politischer Wissenschaft und Soziologie an der Universität Bonn abgeschlossen und warst unter anderem Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Da hast du auch als CIO und CDO quasi die digitale Arbeit des Landes verantwortet. Und ja, jetzt kommen wir quasi zum Thema. Warum sind wir denn eigentlich in unserem Strategie-Podcast heute hier? Unser Buch Hoffnung ist keine Strategie kommt ja aus dem politischen Umfeld. Da habe ich mir das ja entlehnt. Und deshalb haben wir gesagt, wo du jetzt hier quasi in neue Amt und Würden eine neue Rolle als Chef der Staatskanzlei hast, da sind ganz viele strategische Aufgaben irgendwie mit verbunden. Und da wollen wir heute ein bisschen reintauchen, ein bisschen hinter die Kulissen schauen, sofern das geht und möglich ist an der Stelle. Und von daher vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen in der Staatskanzlei.
Ja, danke dir. Magst du uns einmal so ein bisschen beschreiben, was macht eigentlich so ein Chef der Staatskanzlei? Also Ministerpräsident hat man immer so auf dem Schirm, weil sehr präsent. Und was macht man denn als Chef der Staatskanzlei?
Ja, als Chef der Staatskanzlei hat man viele Hüte auf, würde ich mal sagen. Ne? Also zum einen ist man natürlich als Staatssekretär in Rheinland-Pfalz, in anderen Ländern ist es ein bisschen anders organisiert, aber als Staatssekretär natürlich die Funktion, dass man hier auch eine Behörde leitet, nämlich die Staatskanzlei. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir in der Staatskanzlei natürlich den Ministerpräsidenten beraten, auch was politische Strategie angeht, auch was quasi natürlich das Tagesgeschäft angeht. Das ist auch eine Funktion. Dann hat man eine Funktion in die Koalition hinein oder in die Regierung hinein, nämlich die Koordinierung der Regierungsarbeit und entsprechend auch die Abstimmung von Initiativen. Und wenn es mal Konflikte gibt, dann ist der Chef der Staatskanzlei auch immer mit dabei und diskutiert natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen, je nachdem, ob es fachliche Probleme sind, wie man da zu einem Konsens kommt oder aber natürlich auch, wenn man politisch in einer Koalition, wir sind hier in einer Ampelkoalition, wenn man da entsprechend auch mal divergierende Meinungen hat, das soll auch in Alleinregierungen vorkommen, wenn man divergierende Meinungen hat, dass man die eben entsprechend auch zu einer guten Lösung auflöst. Und ich glaube, das ist quasi so eine Beschreibung dessen, was ich so Tag für Tag hier mache.
Ja, okay, sehr schön. Also ich bin hier über eine große Brücke hier rübergekommen. Ich glaube, Brücken bauen ist,
das ist die richtige Beschreibung. Ganz gut, die Metapher ist ganz gut.
Sehr schön, sehr schön. Jetzt hast du ja vorher schon andere Rollen ausgefüllt und in deiner letzten Rolle warst du ja auch bei uns Gast im Podcast an der Stelle. Da hast du auch schon sehr eng mit dem heutigen Ministerpräsidenten Alexander Schweizer zusammengearbeitet, in Sachen Digitalisierung auch. Wie hat sich jetzt die Rolle verändert an der Stelle? Ihr habt auch so eine schöne Beschreibung hier. Ich glaube, Batman Robin fällt da immer öfter. Zumindest mal finde ich das im Internet in ganz vielen Artikeln so.
Das ist, glaube ich, eine Bezeichnung, die die Arbeitsebene zwischen Alexander Schweizer und mir bezeichnet. Was der Unterschied ist zwischen dem, wenn du in einem Fachressort als Staatssekretär Verantwortung hast und wenn du als Chef der Staatskanzlei in der Staatskanzlei Verantwortung haben darfst, da ist vor allen Dingen die tiefe fachliche Zuständigkeit der Unterschied. Ne? Also wenn wir, wie beim letzten Mal, über die Digitalisierung gesprochen haben und was man in Deutschland vielleicht von Rheinland-Pfalz lernen kann.
Kommen wir nachher nochmal drauf.
Genau, dann hat man natürlich da eine unmittelbare eigene Verantwortung. Ne? Und hier hat man jetzt die Verantwortung so fürs globale Ganze und ist natürlich im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in den Fachressorts. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied. Ne? Du bist quasi von einer wirklich tiefen Fachlichkeit hin zu einer quasi einer etwas größeren Flughöhe.
Also sozusagen das Big Picture.
Ja, so würde ich das jetzt
würden
nicht
wir das genau, jetzt sagen, in unserem Jargon vielleicht.
Ja, genau.
So, und bei dir das große Ganze.
Genau.
Jetzt habt ihr ja auch schon viel bewegt in, was war das, Juli oder Sommer 2024, seitdem seid ihr hier am Start. Und dabei betonst du ja häufig, wie wichtig eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Regierung ist. Du hast gesagt, in der Ampel, jetzt haben wir das ja auch schon anders erlebt in Deutschland, zumindest mal auf der Bundesebene, für alle sichtbar. Das ging nicht anders. Wie schafft man das, diese divergierenden Interessen zusammenzuhalten, Parteipolitik? Also das sind ja so viele Interessenlagen, die so divergierend sind teilweise. Wie schafft man das alleine mit Team?
Koalitionen ist, glaube ich, immer eine Teamaufgabe. Und da ist es auch gar nicht so, hängt es gar nicht so davon ab, wie viel man da eigentlich ist, ob es jetzt drei sind oder zwei sind, sondern die Frage ist immer, wie man miteinander zusammenarbeitet. Und ich glaube, was wir in Rheinland-Pfalz gut geschafft haben, erst unter Führung von Malu Dreyer und jetzt unter Führung von Alexander Schweizer, ist, dass wir an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, nämlich, dass es in Rheinland-Pfalz für die Menschen besser geht und dass wir daran arbeiten und Herausforderungen aus dem Weg räumen. Und dass wir aber in diesem gemeinsamen Ziel auch wissen, dass wir auch aus unterschiedlichen politischen Hintergründen kommen. Und dass man damit vielleicht auch auf Sachverhalte anders schaut. Und wenn man das aber nicht schaut im Sinne von, ich weiß das aber besser als du, sondern wenn man sagt, lass uns mal auf einen Sachverhalt aus drei verschiedenen politischen Blickwinkeln schauen und daraus das Beste ziehen. Wenn man das konsequent durchzieht, dann hat man, glaube ich, eine bessere strategische Ausgangslage, um Zukunft zu gestalten, als wenn man das nur alleine machen würde. Und ich glaube, diese Perspektivvielfalt ist schon etwas, was wir in Rheinland-Pfalz hier seit 2016, gibt es ja diese Regierung, entsprechend, glaube ich, gut leben und gut miteinander leben und auch so ein bisschen das Erfolgsmodell ist, dass wir sagen, genau diese unterschiedliche und diese unterschiedlichen Perspektiven und diese Vielfalt nutzen wir, um am gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was Rheinland-Pfalz ausmacht, was diese Landesregierung ausmacht. Und das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie du quasi auch, wie du führst, wie du die entsprechenden Rolle als Ministerpräsidentin oder als Ministerpräsident wahrnimmst und ausfüllst und wie das aber auch in den Koalitionspartnern entsprechend dann auch gelebt wird in der Führungsebene. Und ich glaube, das ist einfach unser Erfolgsmodell.
Ja, absolut. Also es ist sozusagen auch der Respekt, das ist sozusagen die Basis, die Vertrauen schafft, erstmal anzuerkennen, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Und ich übersetze das mal so in den Unternehmensjargon. Also dann nennen wir das mal Diversität der unterschiedlichen Perspektiven, die es häufig braucht, die da meistens fehlt, leider. Oder wenn man nur immer aus der eigenen Perspektive die Dinge sieht, dann sehen die anders aus. Und eine Wahrheit gibt es ja nicht, sondern die Wahrheit ist halt vielfältig, ne? Ja, von daher, ja, vielen Dank. Also sehr, sehr spannend. So nimmt man das ja auch außen wahr. Jetzt ist man in der Politik ja heute, also in Deutschland insgesamt, wir stehen gerade davor, eine neue Bundesregierung zu sehen, gerade Koalitionsverhandlungen, wo wir hier sprechen. Und jetzt haben wir viele Dinge noch aufzuräumen. Ich nenne das jetzt mal in unserem Kerngeschäft, ne? Also Themen da nochmal voranzubringen, auch hier auf Landesebene. Gleichzeitig müssen wir aber auch mal ein bisschen innovativer wieder nach vorne schauen. Also das, was wir gerne so als duale Transformation oder Strategie bezeichnen. Wie schafft man es, so eine Balance in der Politik dann auch wirklich umzusetzen bei diesen unterschiedlichen Perspektiven?
Lass mich noch an dem Punkt, weil ich das ganz spannend finde, weil du den Vergleich oder die Verbindung dazu gezogen hast, dass wir gerade auf Bundesebene in schwierigen Feld, glaube ich, gerade in Koalitionsbildung haben. Und uns dieses Wahlergebnis jetzt unabhängig davon, welche politische und welche Parteifarben man hat, glaube ich, das Wahlergebnis schon auch ein paar Hinweise gegeben hat. Nämlich, was Bürgerinnen und wie Bürgerinnen und Bürger auf Politik schauen. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, den alle für sich nochmal rekapitulieren müssen, dass wir an wichtigen Stellen, auf der Bundesebene, aber natürlich auch auf der Landesebene und auch auf der kommunalen Ebene, glaube ich, Politik schon auch nochmal anders machen müssen. Und dieses anders ist quasi schwierig zu definieren.
Ja.
Aber was wir sehen ist, und darüber haben wir das letzte Mal auch gesprochen, dass es einfach einen Vertrauensverlust in etablierte Institutionen gibt, nicht in Parteien. Ich glaube, wenn man so in die Lehrbücher der politischen Wissenschaft guckt, ich glaube, das Vertrauen in Parteien war immer sehr stark davon geprägt, dass man der eigenen Partei viel zutraut, aber ja mit der anderen Partei irgendwie nicht so agiert. Ne? Daher ist das immer etwas, was ich sagen würde, das ist eigentlich schon fast normal. Was aber der Vertrauensverlust in Institutionen, seien es Parlamente, seien es Regierungen, seien es einzelne Ministerien oder so, seien es aber auch Institutionen, wie die außerhalb der Politik stehen, da sehen wir, das müssen wir aufnehmen und damit müssen wir auch was machen und das quasi auch nicht so sagen, ist jetzt egal, jetzt ist gewählt und jetzt machen wir unseren Trott so weiter, sondern das verändern. Das ist, glaube ich, echt die zentrale Aufgabe. Und das ist natürlich schwer, weil jeder von uns irgendwie auch sozialisiert ist, ne? Und quasi auch eine gewisse Prägung mitbringt und auch in Mechanismen denkt, die quasi auch gut funktioniert haben, aber die jetzt bei den Bürgerinnen und Bürgern schon auch unter Verruf geraten sind oder vielleicht ein bisschen schwächer, die quasi in Mitleidenschaft gezogen wurden in der Bewertung. Und ich glaube, da anzusetzen und zu sagen, wie können wir eigentlich als Politik der Mitte, ne, und Kräfte der Mitte, wie kann man da entsprechend zusammenarbeiten und wie kann man auch als Institutionen, sei es das Parlament, sei es die Regierung, quasi mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber schauen, was sind denn die Probleme, die uns wirklich drängen und dann positiv auflösen. Also wir sind ja sehr stark durch eine auch negative Debatte geprägt. Und es gibt ja auch viele Ansatzpunkte, wenn du dir die Weltlage anschaust, wenn du anschaust, was mit früheren Partnerinnen und Partnern im internationalen Bereich gerade passiert, dann kann ich verstehen, dass das die Menschen besorgt und umtreibt und fragt, macht ihr eigentlich die richtigen Dinge? Und so ist natürlich auch im Kleinen, auch in der Landespolitik, machen wir da die richtigen Dinge, setzen wir die richtigen Schwerpunkte, um da zusammen drauf zu schauen. Und nochmal, ne, diese Perspektiven zusammenzuwerfen und sagen, lasst uns mal die Herausforderungen als Politik und auch in der Verwaltung wirklich anschauen, gucken, wie gehen wir denn mit diesen Drucksituationen um? Du hast von dualer Transformation gesprochen, ne? Also wie gehen wir auch davon aus, dass wir so eine ich war im Transformationsministerium, wie gehen wir eigentlich mit dieser doppelten Transformation um, die Politik und Verwaltung da jetzt auch durchlebt? Ne? Auf der einen Seite die Erwartungen besser wieder zu bedienen, löst mal unsere Probleme. Und auf der anderen Seite damit umzugehen, dass man natürlich auch als Verwaltung und als Politik mit den gleichen Problemen berührt ist, die die Menschen entsprechend umtreiben. Ja, und das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die wir jetzt haben.
Absolut. Und dann sind wir beim Digitalisierungs- und Transformationsthema auch. Ne? Gerade ja in der Diskussion in Berlin, brauchen wir ein Digitalministerium oder nicht? Das Thema haben wir beim letzten Mal auch schon gestreift. Jetzt ist es wieder sozusagen auf der Agenda. Was würdest du da, ich sag mal, vielleicht mit auf den Weg geben, was es vielleicht jetzt gar nicht, ob es ein Ministerium braucht, ja, nein, das ist am Ende des Tages vielleicht sogar egal. Aber was würdest du mit aufnehmen? Was sind so Erfolgsfaktoren, die insbesondere dieses Thema, wo Leute ja sagen, da verändert sich nicht zu viel Bürokratie, wir müssen noch so und so viele Sachen ausdrucken und händisch unterschreiben. Also das sind ja die einfachen Themen, aber also einfach in der Natur, dass man sie einfach benennen kann, heißt ja nicht, dass sie einfach verändert sind. Ne? Wie würdest du darauf schauen? Du schaust darauf in Rheinland-Pfalz und du hast ja auch da ein sehr, ja, ich sag mal, ganzheitliches Bild gewinnen können und jetzt mit der Perspektive einer neuen Bundesregierung, wie kriegen wir das Thema jetzt mal wirklich auf die Straße?
Das ist ein weites Feld, weil quasi wir fokussieren diese Debatte jetzt auch in der Öffentlichkeit auf die Frage, braucht es ein Digitalministerium, ja oder nein? Mhm. Und die wesentlichen Punkte hängen ja aber eigentlich zusammen. Also ich kann nicht, ich habe eben über Vertrauensverlust und auch Vertrauensprobleme gesprochen, die Politik hat und auch die Verwaltung. Wenn ich also darauf blicke, was stört denn die Menschen? Du hast gesagt, ne, wir müssen das ausdrucken und wir müssen irgendwie aufs Amt gehen und so weiter. Dann siehst du, dass wir da eigentlich ganz wenig mit Digitalisierung lösen, sondern wir lösen das über die Frage, wie schaffen wir einen handlungsfähigen Staat? Und welche Regelungen müssen wir verändern, vereinfachen, abschaffen, damit wir die Zukunftsaufgaben gestalten? Und das, für mich ist das ein zentraler Punkt, der auch für diese Bundesregierung wichtig ist und dann auch im Nachhinein für die Landesregierung und auch für die kommunale Ebene. Wenn wir jetzt den Weg gehen, ich weiß, da kann man trefflich drüber streiten, wir haben einen Investitionsstau und diesen Investitionsstau wollen wir jetzt in Deutschland über ein Sondervermögen abbauen. Dann wird das nur gelingen, wenn wir, ich habe eben gesagt, wir müssen was anders machen, wenn wir uns mit unseren Regularien auseinandersetzen. Mhm. Ich bin quasi sozialisiert worden, da wurde immer Bürokratieabbau, war immer sehr so neoliberal konnotiert. Ja. Also wer Bürokratieabbau wollte, der hatte meistens aus meiner politischen Sicht nichts Gutes im Schilde. Und jetzt würde ich aber sagen, wenn wir in die Verwaltung schauen, dann brauchen wir Bürokratie, Vereinfachung, Abbau, Regelüberprüfung, Prozessüberprüfung, Prozessoptimierung, um die wichtigen politischen Initiativen, die wir in Zukunft umsetzen wollen, auch wirklich umzusetzen. Also um unseren Investitionsstau abzubrechen. So, das ist die große Debatte. Und jetzt ist die Frage, schafft quasi das Thema Digitalisierung, da wird dann immer viel Hoffnung reinprojiziert. Und ich würde sagen, erstmal geht es darum, Staatsmodernisierung zu betreiben. Ne? Wirklich, was ich eben gesagt habe, Prozessoptimierung und so weiter. Und aus meiner Sicht braucht es eine Stelle in dieser Bundesregierung, die sich dieser Aufgabe annimmt. Und dann braucht man im zweiten Schritt eine Stelle, die sich mit der Digitalisierung auseinandersetzt und die zentralen Herausforderungen 10 Jahre, 20 Jahre, wie auch immer man das berechnen will, haben wir einfach Aufholbedarf. Diese Stelle.
Legacy.
Ja, ich wollte es vermeiden, ja. Das ist aber quasi, glaube ich, kein staatliches Problem.
Das
Das kennen wir in jedem Unternehmen an allen Stellen.
Absolut.
Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir diese Herausforderung der Digitalisierung dann auch mit mehr Kraft ausstatten. Und dann kann es sein, dass man das an ein singuläres Ministerium, ein eigenständiges Ministerium. Es kann aber auch sein, dass man das an eine Stelle in einem Ministerium macht. Wichtig sind für mich zwei Voraussetzungen, nämlich oder drei. Erstens, das geht nur gut und die Digitalisierung gelingt nur, wenn uns diese Handlungsfähigkeitsdebatte dazu führt, dass die Bundesregierung da jetzt konkrete Schritte auch mit den Ländern, wir müssen da auch mitmachen.
Absolut.
Ja, umsetzt und natürlich die Kommunen in Blick. Und dann muss die Stelle, die diese Prozesse, die dann hoffentlich einfacher sind, digitalisieren beziehungsweise dabei unterstützen, die Fachverwaltung unterstützen zu digitalisieren, dann muss ich dafür Budgethoheit haben und ich muss quasi Entscheidungskompetenz haben und Durchgriffsrechte. Analog der Durchgriffsrechte, die zum Beispiel das Bundesfinanzministerium hat. Aber das ist wichtig. Und dann sind für mich, weiß nicht, wann wir hier quasi auf Sendung sind, ne, dann ist für mich diese Entscheidung, ist das ein eigenständiges Ministerium oder ist es ein wie XY-Ministerium und da steht halt Y gleich Digitalisierung. Das ist eigentlich nachrangig. Wichtig ist, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.
Dass sozusagen die im IT-Umfeld, würden wir jetzt im Unternehmen sagen, die Governance stimmt, keine Schatten-IT gebaut wird und man wirklich auch Best Practice lernt und nicht alles doppelt und dreifach macht.
Ja, und dass man also konsolidiert, das ist ziemlich wichtig und dass man aber auch, und das ist glaube ich jetzt ähnlich einem Großkonzern, mal ebenenübergreifend denkt und sagt, was macht man eigentlich auch mit den Lösungen, beispielsweise künstliche Intelligenz in der Verwaltung, wenn die Bundesebene da etwas entwickelt, warum nutzen das nicht die Länder nach?
Ja.
Warum geht das nicht für die Kommunen? Das sind dann die entscheidenden Fragestellungen, die einfach wichtig sind, ne? Und die dann auch in dieser Organisationsform wirkkräftig bearbeitet werden müssen.
Ich erinnere mich, in unserem letzten Podcast, als wir beim Thema KI angekommen sind, hast du ja gesagt, die KI einsetzen, um auch vieles mal wegzustreichen. Strategie ist zu wissen, was man nicht tun sollte, und die KI kann dabei helfen, da mal alles zu durchforsten. Mit einem sinnvollen Vorgehensweisen und nicht, wenn wir in die USA schauen, dann mit der Holzhammer- oder Sensenmethodik Dinge einfach nur wegsäbeln, ohne Sinn und Verstand.
Ne? Nee. Ich glaube, ganz wichtig. Ja, immer mit Strategie, nie mit Kettensäge.
Ja, genau, Kettensäge war es. Jetzt ist man ja hier in so einem Bundesland oder auf Landesebene ja auch, nicht nur auf Bundesebene, auch auf Kommunalebene ja auch mal mit der einen oder anderen Krise vertraut. Brauchen wir jetzt gar nicht alle rausholen, von Pandemie bis Hochwasser, da gibt es ja einiges. Und aktuell insbesondere sehr geopolitische Spannungslagen, mit denen ihr euch ja auch beschäftigen müsst. Welche Meinung hast du da? Was sind so... Ja, wie schafft man es da auch eine gewichtige Rolle zu spielen in diesen Diskussionen, darauf einzugehen und die auch positiv in die Richtung für die Menschen in diesem Land beeinflussen zu können?
Also ich glaube, wichtig ist, aus dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, zu lernen. Mhm. Strukturen genau dahingehend zu überprüfen, haben wir das in der Pandemie gut gemacht? War das quasi in der Flutkatastrophe? Haben wir da die richtigen Schlüsse draus gezogen? Mhm. Das sind Punkte, die für mich da ganz am Anfang stehen. Mhm. Ich glaube, dass wir das als Landesregierung gut abgebildet haben. Mhm. Gerade was unseren Katastrophenschutz angeht, haben wir mit einer neuen Landesstruktur unter Einbindung der kommunalen Ebene, die spielt da einfach eine wichtige Rolle bei allem, was irgendwie die Menschen auch unmittelbar beschäftigt. Und jede Krise beschäftigt die Menschen vor Ort unmittelbar. Deswegen müssen wir, haben wir die Zusammenarbeit da verändert und auf, glaube ich, gute strukturelle Füße gestellt. Mhm. Das ist wichtig, dass man das lernt. Das Zweite ist, dass man auch immer schaut, jede Krise ist also schon auch unanders, ne? Und hat auch quasi ihre unterschiedlichen Herangehensweisen. Das heißt, wir müssen sehr stark in der Verwaltung darüber diskutieren, wie wir agiler werden. Und zwar wirklich im Sinne von, das sind jetzt alles so Buzzwords, die man in Sonntagsreden macht. Aber was wichtig ist, ist, dass man nicht in der Fachlichkeit verharrt, sondern schaut, was machen denn die Kolleginnen und Kollegen, die in dem entweder im Nachbarreferat arbeiten oder ganz verrückt auch im Nachbarministerium, und haben die gerade auch einen Blick auf die Krisensituation? Haben die eine Frage, wenn wir entsprechend darüber reden, wie wir unsere Wirtschaft gut aufstellen können, um in dem Transformationsgewitter, was es ja ist, ja, dafür zu sorgen, dass hier gute, zukunftsfähige Jobs mit guten, innovativen Unternehmern und Unternehmerinnen einfach entstehen? Haben wir da Antworten, die quasi im Arbeitsministerium entwickelt werden und im Wirtschaftsministerium? Reden die miteinander? Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir sagen,
Silos aufbrechen, ne?
Wir müssen in den Fachverwaltungen, die alle ihre Legitimation haben, müssen wir schauen, dass wir links und rechts gucken und miteinander uns beschäftigen, was sind denn Krisen, was sind Notfälle, was sind aber auch die Herausforderungen, die wir haben, ja, und wie wir sie gestalten können und wie können wir es gemeinsam machen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Da gibt es an vielen Stellen in der Verwaltung, in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, auf der kommunalen Ebene, überall, kluge Menschen, die genau mit Herzblut daran arbeiten und die zu empowern und zu sagen, wir wollen das auch genauso. Das ist, glaube ich, die Aufgabe von politischer Führung. Und das wollen wir auch leben, ne? Und sagen, da gehen wir hin. Und das ist auch die Verwaltung der Zukunft. Und das erfüllt dann auch wieder, das ist mein Punkt, mein wichtiger Punkt, erfüllt dann auch wieder die Menschen mit Zutrauen in die Verwaltung und sagen, ja, die kriegen das hin. Ja, ist ja nicht die Erwartung, dass wir so allheilmittelmäßig, dass wir schon wissen, wie sind denn unsere Krisen eigentlich und was,
ja, genau,
was haben wir da an Antworten. Und hier ist übrigens der Zaubertrank, sondern es geht darum, haben die Leute das Vertrauen, dass diejenigen, die in den Verwaltungen an den Schnittstellen arbeiten, an entscheidenden Stellen arbeiten, das auch umgesetzt bekommen. Und da müssen wir gucken. Da sind wir, glaube ich, an vielen Stellen gut aufgestellt, aber besser werden kann man immer. Und vor allen Dingen diese Art der Zusammenarbeit, die muss ich, glaube ich, anpassen der veränderten Zeit und der auch Dauerhaftigkeit von Krisensituationen.
Ja, absolut. Ich glaube, in Deutschland insgesamt kann man die Verwaltung ja eigentlich immer, also zumindest mal in der Historie, als echten Wettbewerbsvorteil sogar sehen. Also Competitive Advantage, den Deutschland hatte, neben der Rechtssicherheit auch die Verwaltung, die einfach sehr effektiv und effizient funktioniert hat und in vielen anderen Ländern dieser Welt nicht, weil sonst wären wir ja heute da gar nicht, wo wir heute sind. Und jetzt geht es, glaube ich, ja wirklich darum, da nochmal zu schauen, wie kommen wir jetzt auch hin, weil ne, wenn das dann immer größer und immer länger, dann wird es halt auch irgendwann immer komplexer, weil man wirft ja weniger Gesetze weg, als dass man neue produziert. Ne? Und das macht es dann gleichzeitig auch nicht so einfach. Du bist jetzt sozusagen ja jetzt gerade so ein bisschen auch ins Thema gegangen. Wir sitzen hier quasi auch ja neben dem, wie heißt der, alte
Kabinettssaal.
Alte genau. Kabinettssaal. Also da sitzen sozusagen ja dann auch die unterschiedlichen Minister, da sitzt die Runde zusammen, ne? Teamarbeit, Konfliktmoderation, also da findet es dann auch statt. Aber wie kann man sich das denn mal vorstellen? Jetzt sind wir hier, wir gucken jetzt so quasi da in den Nebenraum. Wie läuft sowas ab? Ist das alles immer schon vorab gesprochen? Also wie viel Agilität dann auch? Ja, du hast es gesagt, aber ne, wie viel Menschlichkeit passiert denn da auch zwischen den Dingen, weil wenn man das so aus der Presse dann betrachtet, denkt man immer schon, das ist alles hochstrategisch, alles schon so vorbereitet. aber wie ist das denn wirklich? Komm, erzähl mal.
Also was in das Kabinett geht oder in den Ministerrat oder wie auch immer, das ist natürlich abgestimmt. Mhm. Und das ist auch wichtig, dass das abgestimmt ist. Ich glaube, es wäre schwierig, wenn wir sagen, so, ich gehe jetzt meine Initiative mal da rein, dann diskutieren wir mal darüber, sondern wir wollen ja schon auch zielgerichtet Entscheidungen treffen und die müssen gut vorbereitet sein. Mhm. Und auch gut abgestimmt sein. Deswegen ist quasi das Kabinett vor allen Dingen ein Ort, in dem es quasi zu echten, wichtigen Entscheidungen kommt.
Okay, um verlässlich dann die Dinge auch durchzubringen.
Ja, so, das ist, glaube ich, einfach die Hauptfunktion. Aber natürlich ist es ein Ort der politischen Diskussion. Und natürlich wird auch in den Sitzungen darüber gesprochen, wie die Herausforderungen gerade im Moment sind, aber auch mit einer langen strategischen Perspektive auf Klausurtagungen oder wie auch immer, sich damit beschäftigt, wie kann man über die Punkte, die wir eben gesprochen haben, wie kann ich Zusammenarbeit verändern, wie kann ich als Regierung, als Verwaltung Initiativen einbringen, die dann auch im politischen Raum, im Parlament Mehrheiten finden. All das wird da vorbereitet und diskutiert und auch angedacht und natürlich dann weiter gedacht und umgesetzt über die entsprechenden Zuständigkeiten. Und wenn es dann fertig ist, dann kommt es als gute Vorlage, entsprechend gut geprüft durch die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, ja, dann in den Ministerrat und wird da auch entsprechend beschlossen, um dann entweder je nach Form, entweder im Parlament weiter beraten zu werden oder aber in unmittelbares Regierungshandeln zu kommen.
Also ich glaube, diese Verlässlichkeit ist wichtig, sozusagen auch. Und ne, Prozesse brauchen wir auch im Unternehmen. Du hast eben auch über die Prozesse gesprochen. Die müssen verlässlich auch planbare Ergebnisse erzielen. Sonst haben wir in der Wirtschaft nämlich auch das Thema, dass wir nicht wissen, was da morgen kommt. Ich schaue nochmal in die USA, meine andere Staatsbürgerschaft. Da weiß man nicht, was morgen kommt. Und das ist auch nichts, mit dem man sich jeden Tag beschäftigen will. Ne?
Du hast quasi gesagt, früher war das ein Wettbewerbsvorteil. Mhm. Das habe ich gehört. Ja. Ich würde immer noch sagen, es ist immer noch ein Wettbewerbsvorteil. Ah, okay. Und wir müssen schauen. Und das habe ich ja eben versucht zu sagen, dass auch mein Draufblicken auf Bürokratieabbau sich verändert hat. Und jetzt mache ich aber, ich habe ein Wort genommen, was mir nicht gefällt, weil eigentlich ja Bürokratie was Positives ist. Nämlich es spiegelt eigentlich genau das wider, was du eben als Notwendigkeit auch für die Wirtschaft gesagt hast und auch für die Menschen. Verlässlichkeit, Orientierung, auch das Gleichbehandeln von gleichen Dingen, ja, das sind die guten alten Verwaltungsgrundsätze, das ist schon ein Fund an sich. Und jetzt haben wir aber gemerkt, dass wir, wenn wir über Verwaltungsaufwand und Aufwände, um quasi Regeln wirklich umzusetzen, sprechen, dann sehen wir, dass es nicht unbedingt bei den Bürgerinnen und Bürgern zu mehr Verwaltungsaufwand gekommen ist. Mhm. Manchmal sage ich sogar, die Digitalisierung hat sogar an ein paar Stellen sogar geholfen. So, auch bei den Unternehmen ist es natürlich schwierig und es gibt Ausreißer, Stichwort Nachhaltigkeitsberichterstattung und so weiter. Ich will das nicht kleinreden. Ich will nur sagen, der größte Aufwand, um quasi mit eigenen Regeln umzugehen, ist in den Verwaltungen entstanden. Und zu sagen, da müssen wir ran, damit wir diesen Wettbewerbsvorteil, den wir haben, dass der wieder wirklich zu Ganzen, dass er wieder glatt poliert ist sozusagen. Ja? Okay. Da müssen wir dran, weil wir dann nämlich schneller werden, weil wir dann unsere wirklich rechtmäßigen quasi Verwaltungsakte auch für die Unternehmen, die das brauchen, für Ansiedlungsvorhaben, Investitionsvorhaben und auch diesen Interessensausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen in unserem Land, dass wir das wieder effektiv und schlagkräftig aufstellen, darum geht's. Ne? Mhm. Und darum müssen wir uns mit den Prozessen bei uns beschäftigen und schauen, wie kriegen wir die eigentlich dann auch reduziert, um einen guten Fokus darauf zu lenken, die Herausforderungen zu schaffen. Und manchmal ist ja auch so, dass gerade in diesen sehr, sehr regulierten Räumen dann das mit der Agilität ein bisschen schwierig ist.
Ja,
und deswegen ist es einfach wichtig, da die gute Balance zu finden.
Mhm.
Nicht einfach, wir haben eben drüber gesprochen, nicht einfach mit irgendwelchen Instrumentarien der Gartenarbeit
Werkzeug.
Und der Forstarbeit und so weiter in die Verwaltung zu kommen, sondern das stringent zu machen mit den Menschen vor Ort, weil die haben nämlich viele gute Ideen und sie wissen ja auch ganz genau, welche Regeln sie auch hindern an einer guten Regelumsetzung.
Dann sind wir beim Thema Beteiligung, zum einen jetzt in der Verwaltung, aber auch natürlich ist Bürgerbeteiligung ein wichtiges Thema in einer echt modernen Politik. Und ihr habt ja sozusagen euch da vorgenommen, den Menschen in Rheinland-Pfalz sozusagen das besser auch zu machen für die, ne? Also transparenter, sie da auch einzubinden. Wie macht ihr das konkret?
Es sind unterschiedliche Formen, ne? Und ich glaube auch Beteiligung, da muss man schon nochmal auch mit dem politischen Blick drüber schauen, wer beteiligt sich eigentlich.
Mhm.
Wir haben natürlich Formate, in denen der Ministerpräsident als Regierungschef sehr nahbar wird. Ja? Wir haben am Wochenende hier, nachdem wir aufzeichnen, den Bürgerempfang des Ministerpräsidenten gehabt, wo wir über 300 Persönlichkeiten eingeladen haben aus dem ganzen Land, die sich einfach in vielfältiger Form ehrenamtlich engagieren und dafür, salopp gesagt, dafür einsetzen, dass der Laden, unsere Gesellschaft am Leben bleibt und dass das läuft und dass Vereine weiterhin eine gute Zukunft haben, dass die Gemeinschaft eine gute Zukunft haben. Und natürlich hat der Ministerpräsident sich viel Zeit genommen, um mit jedem darüber zu sprechen, was die konkreten Anliegen sind. Und wir können auch versprechen, natürlich gehen wir auch diesen Anliegen nach. So, jetzt hat aber nicht jeder von den Menschen, die in Rheinland-Pfalz leben, die Möglichkeit, an diesem Samstag in der Staatskanzlei
persönlich hier zu sein.
So, das heißt, wir müssen schauen, wie kriegen wir Verfahren, die Beteiligung sichern, hin. Da hilft viel Digitalisierung. Also ein Projekt in Deutschland, was einfach gut ist, wir haben in Deutschland eine zentrale Beteiligungsplattform, die für die Länder alle und auch für die Kommunen nachnutzbar sind.
Mhm.
Und die kommt nicht aus Rheinland-Pfalz, sondern die kommt aus einem anderen Bundesland oder aus anderen Bundesländern. Und wir haben in Rheinland-Pfalz aber gesagt, wir machen das auch nicht eigen, sondern wir nehmen jetzt diese Beteiligungsplattform und wickeln Beteiligungsverfahren, die ja auch mitunter gesetzlich vorgeschrieben sind, zentral digital.
Also beim Ausbau von Infrastrukturthemen,
bei allen möglichen, bei allem, was irgendwie gesetzlich vorgeschrieben ist, gibt es quasi die Möglichkeit der Online-Beteiligung. Das ist schon mal ganz wichtig.
Okay.
Es gibt Ideen im parlamentarischen Raum, da kann ich jetzt immer nur so aus Regierungsperspektive draufschauen und sagen, das finde ich eigentlich gut, was quasi auch zufällig zusammengestellte Bürgerräte als Beratungsinstrumentarien angeht. Da würde ich auch sagen, gucken wir uns mal die Pläne des Landtags genau an und schauen, was dabei rumkommt. Ich glaube, da ist auch der Ort richtig, dass die gewählten Abgeordneten sich dadurch beraten lassen und es nicht anstelle der gewählten Abgeordneten solchen Instrumentarien gibt. Was aber wichtig ist und was mir auch ein Herzensanliegen ist, ist, Beteiligung muss auch immer repräsentativ sein. Und Beteiligung muss immer so sichergestellt werden, dass sich auch unterschiedliche Bevölkerungsschichten und Bevölkerungshintergründe auch wirklich gesehen und beteiligt fühlen. Und da würde ich immer sagen, müssen wir aufpassen, aus den Erfahrungen, die wir auf vielfältiger Ebene, sei es auf der kommunalen Ebene, sei es auf der Bundesebene, aber natürlich auch auf der Landesebene, dass wir eben genau die Repräsentativität sicherstellen. Das gelingt nicht immer, weil diejenigen, das wissen wir ja auch, diejenigen, die sich beteiligen, sind nicht unbedingt ein Querschnitt durch die Gesellschaft.
Völlig klar.
Und was uns gelingen muss dabei ist, dass wenn wir dann solche Beteiligungsformate machen und wir damit umgehen, dass wir schon sagen, okay, aber sind denn die Anliegen derer, die sich nicht beteiligt haben, trotzdem abgebildet? Das ist immer schwierig. Man kann immer sagen, dann sollen die sich halt beteiligen. Aber wir haben sehr viele Beteiligungshemmnisse in Deutschland, die nicht an Bürokratie liegen, die quasi in vielfältigen familiären Hintergründen liegen, die in gesellschaftlichen Hintergründen liegen, an denen wir echt noch viel Arbeit haben, alle zusammen in der Gesellschaft. Und da müssen wir aufpassen, dass nicht das Gefühl und die auch die Skepsis nah an den Institutionen, über die wir gesprochen haben, Vertrauensverlust, dass wir nicht durch ein gut gemeintes Instrumentarium, wir beteiligen jetzt alle, sogar noch dazu beitragen, dass die Vertrauensfrage eher gestellt wird. Ja,
absolut.
So, das ist mein
Also nicht
mein
zu viel Bottom-up, weil nur Bottom-up an sich bringt da jetzt
das auch ist, nichts. Ne? Das ist schwierig, weil du einfach siehst du auf kommunaler Ebene, wer beteiligt sich daran, ne? Stichwort Bürgerhaushalte und so, da gibt es solche und solche Erfahrungen. Aber das ist mir ganz wichtig, dass man an Beteiligungsformate denkt, die die Menschen abholt. Und ich mache es ganz konkret. Wir leben in einer älter werdenden Gesellschaft.
Ja.
Ja. Wie kriegen wir eigentlich die Stimmen derer, die quasi weniger werden oder weniger sind, in den politischen, in die politische Diskussion und auch ins Verwaltungshandeln integriert? Also Stichwort junge Menschen. Aber das gilt auch für Menschen, die quasi in schwierigen sozialen Hintergründen leben. Ja. Für die es vielleicht wirklich wichtig wäre, sich an diesen Debatten beteiligen zu können. Da geht es nämlich nicht ums Wollen, sondern um das Können. Habe ich die Zugänge? Habe ich die Informationen? Habe ich die Möglichkeiten, mich zu beteiligen? Habe ich vielleicht auch die Möglichkeiten, für meine Positionen einzutreten und zu werben? Das sind ja einfach Fragestellungen, die uns immer begleiten sollten bei allen Beteiligungsformen. Und trotzdem ist es ein wichtiges Instrumentarium, auch nicht repräsentativ, sondern auch mit entsprechenden Kleingruppen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hier, wir haben hier ein Vorhaben. Das ist normiert in den Gesetzesanhörungen, die wir alle haben, klar, aber auch zu sagen, wir als Politik wollen nicht einfach über alle hinweg entscheiden, weil wir ja legitimiert sind, weil wir gewählt sind oder wie auch immer, sondern es gibt einen Prozess, der quasi Beteiligung sicherstellen muss. Nur diese Hürden immer im Kopf zu haben, das ist wichtig. Ja.
Jetzt ziehen wir mal so ein bisschen nochmal hoch. Jetzt sind wir nach der Bundestagswahl, vor der Regierungsbildung, quasi in den Koalitionsverhandlungen und vielleicht, wenn wir rauskommen, ist dann schon erledigt. Aber was hat das jetzt für Auswirkungen auch auf so ein Bundesland? Also sitzt man da und also in dem Fall, den wir jetzt haben, da wissen wir, da kommt jetzt viel. Der Investitionsstau wird aufgehoben, in Anführungszeichen. Also es kommt erstmal viel Geld, vielleicht auch für die Länder. Zumindest mal gibt's ja da zumindest mal auch Regelungen, die da vorgesehen sind. Aber also wie beeinflussen jetzt die Entscheidungen auf Bundesebene, dann sind wir im föderalen Konstrukt, auch jetzt eure Entscheidungen hier konkret vor Ort? Und wie geht man damit um? Plant man da jetzt schon, was kommt denn da, was könnte da kommen und wie setzen wir das jetzt auch zielgerichtet ein?
Also zum einen bin ich sehr froh, wenn man nämlich schaut, wer da quasi entsprechend verhandelt hat, dann sind da sehr viele Akteure, sowohl auf der einen politischen Seite als auch auf der anderen politischen Seite aus Rheinland-Pfalz dabei gewesen. Und ich glaube, das zeigt ja schon auch, dass man natürlich immer Deutschland im Blick, aber das eigene Bundesland dann doch schon auch im Herzen hat. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das gilt auch für die anderen Akteurinnen und Akteure einfach so, weil wir auch viele gleichlautende Interessen haben. Deswegen ist es gut, dass wir uns da eingebracht haben. Was ist dabei rausgekommen? Ich glaube, die Entscheidung zu sagen, wir wollen in Deutschland den Investitionsstau auflösen, ist eine richtige. Man kann über die Mittel und über die Wege streiten. Das will ich jetzt aber gar nicht tun, sondern will versuchen, die Frage nochmal ins so zu wenden, wie geht man jetzt in Rheinland-Pfalz damit um? Wenn ich mir anschaue, wo in Deutschland gerade auch Investitionen seitens des Staates notwendig und wo sie auch getätigt werden, dann würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall schauen, was passiert auf der kommunalen Ebene. Und was passiert in den Infrastrukturbereichen, die natürlich die Menschen betreffen? Straßen,
ganz konkret,
digitale Infrastruktur, aber natürlich auch Energie und Wasserversorgung und all sowas. Wo sind quasi diese Investitionsbedarfe? Und da kommt sehr stark auf die Stimmen derer an, die genau wissen konkret vor Ort, wer ist das eigentlich? Stichwort Beteiligung. Also ist schon die Frage, wie beteiligen wir die Menschen in Rheinland-Pfalz oder jetzt sprich die Gebietskörperschaften, die Kommunen, daran zu sagen, was sind eigentlich die Hauptaspekte.
Und wo wird was gebraucht?
Und was wird gebraucht? Und das bereiten wir gerade vor und das diskutieren wir auch gerade. Ich komme gerade aus einer Runde mit den kommunalen Spitzenverbänden, wo es genau darum ging, zu sagen, wie sind denn eigentlich auch Finanzbedarfe und Investitionsbedarfe der Zukunft und wo sind Punkte, die wir entsprechend berücksichtigen müssen. So, jetzt ist das eine Ebene. Dann ist natürlich die Ebene zu fragen, was sind denn die übergeordneten Punkte im Investitionsbereich, die Deutschland betreffen, ja, in dem zivilen Bereich, aber auch im militärischen Bereich liegen. Wie kriegen wir das zusammen, so dass ganz Deutschland davon profitiert und auch der Investitionsstau aufgehoben wird? Und auch da geht es um Beteiligung und Abstimmung. Das wird noch eine Weile gehen. Die Debatten zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung stehen an einem Anfang. Und trotzdem müssen wir da schnell sein. Weil wir, nicht weil wir schnell das Geld auf die Straße bringen wollen, ist ja kein Konjunkturmittel und kein Konjunkturprogramm, was wir da bringen, sondern wir wollen wirklich strategisch die Infrastruktur nach oben fahren. Aber wir müssen damit schnell anfangen, weil wir wissen, dass manche Prozesse einfach länger
sehr
dauern,
lange dauern. Ja.
Und Diskussionen nach sich ziehen. Mhm. Und auch nicht jede Infrastrukturmaßnahme vor Ort sofort auf absolute Gegenliebe stößt. Das heißt, ich muss dann schon diskutieren und schauen mit der kommunalen Seite, aber natürlich auch mit der Zivilgesellschaft, wo sind die Punkte, in die ich rein investieren will. Und das sind Fragen, da bereitet man sich besser jetzt schon vor, auch wenn die gesetzlichen Umsetzungen natürlich noch auf sich warten, wenn die Bundesregierung dann arbeitsfähig ist und die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind, dann ist es, glaube ich, so, dass es sehr schnell gehen wird, dass wir da in die konkrete
und schnell Umsetzung gehen.
Genau.
Ja, ja, absolut. Ja, also erstmal vielen, vielen Dank. Also ich fand das, habe jetzt selber auch mal Politik studiert in Heidelberg, fand das jetzt sehr, sehr spannend, da mal so reinzuschauen und auch mal vielleicht mit dem einen oder anderen Vorurteil aufzuräumen, den der ein oder andere Bürger, Politiker, Journalist da draußen hat, um mal zu sehen, wie viel wirklich Arbeit, strategische Arbeit, das auch ist im täglichen Doing hier, diese ganzen Interessenslagen, Perspektiven, Menschen, Hintergründe zusammenzubringen, mitzudenken, um am Ende des Tages hier das Bundesland, aber insgesamt dann auch Deutschland nochmal voranzubringen. Und von daher, da sind wir dann auch beim Abschlussthema. Normalerweise einen Ratschlag haben wir schon mal gemacht zum Thema Digitalisierung. Von daher habe ich mir was ganz Besonderes heute ausgedacht.
Bin gespannt.
Deine persönliche Vision für Rheinland-Pfalz. Wie sieht die aus für die kommenden Jahre? Und was liegt dir da besonders am Herzen?
Wir müssen, glaube ich, schauen, oder streich das, glaube ich, wir müssen schauen, dass wir den Wohlstand, den wir als Gesellschaft haben und der auch da ist, dass wir den gut sichern in die Zukunft. Und da gilt für mich ein Grundsatz, nämlich dass Stabilität, und das ist ja das, was viele auch wollen, dass Stabilität nicht durch Stillstand gewonnen werden kann, sondern dass es darum geht, mit den Menschen zusammen eine gute Zukunft zu entwickeln, wirtschaftliche Stabilität, gesellschaftlicher Zusammenhalt, aber auch Innovationskraft und das gemeinsam in die Zukunft zu entwickeln. Da braucht man Dynamik und muss den Menschen auch die Sicherheit geben, die sie brauchen, um von so einer, ja, von so einer Grundierung aus Sprünge machen zu können. Und das weiterhin zu gewährleisten, ich glaube, das ist eine Aufgabe, an der wir als Politik in Rheinland-Pfalz arbeiten. Wenn ich aber mal so frech sagen darf, das gilt ja, glaube ich, für alle. Mhm. Das sollten wir alle versuchen zu machen, damit wir in Deutschland gemeinsam eine gute Zukunft haben.
Absolut. Also an der Zukunft bauen gelingt nur dadurch, dass wir auch wirklich an der Zukunft arbeiten. Und das ist am Ende des Tages auch Veränderung bei aller Stabilität, die wir dadurch eigentlich aber auch sichern.
Genau.
Wunderbar.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Schön, dass wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart.
Danke dir. So, wieder eine Folge Hoffnung ist keine Strategie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was mitgenommen für eure tägliche strategische Arbeit. Damit wir das hier weiter so betreiben können und damit vielleicht auch noch mehr von unseren Geschichten, von unseren Strategiegeschichten und Impulsen erfahren, würden wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen. Und zwar für unseren Podcast direkt auf eurem Handy bei Apple Podcasts. Super, könnt ihr 5 Sterne bewerten natürlich und auch kommentieren. Und das Ganze natürlich auch bei Spotify. Idealerweise, wir haben noch einen YouTube-Channel für alle, die uns noch nicht zuschauen. Den könnt ihr natürlich, Hoffnung ist keine Strategie, abonnieren und auch hier natürlich ein Gefällt mir dalassen. Und für alle User unserer Software, dem digitalen Strategy Frame, da würden wir uns ganz besonders freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unsere Software und die Arbeit mit dem Strategy Frame auf OMR Reviews einfach zu kommentieren und uns eure Meinung dazulassen. Von daher vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hoffnung ist keine Strategie.